Lange hat der Buchverlag C.H. Beck daran festgehalten, den Palant Palant bleiben zu lassen. Das haben allerdings viele JuristInnen kritisch gesehen und haben sich deswegen dafür eingesetzt, dass man das Buch umbenennt. Denn dahinter dem Palant verbirgt sich eigentlich der Kurzkommentar zum BGB. Und wir wollen jetzt mal so ein bisschen darüber sprechen, warum das denn eigentlich problematisch ist, dass das Buch Palant heißt. Warum es überhaupt Palant heißt, wenn es mit der Person dahinter eigentlich relativ wenig zu tun hat. Und warum es jetzt doch so überraschend kommt, dass der Buchverlag gesagt hat, alles klar, der alte Name muss weg und wir suchen einen neuen. Das gibt's heute bei Ist das gerecht? Mein Name ist Rabea Schlutz. Hi.
Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
Und ich habe mir heute einen Gast dazu geholt, der, und jetzt kommt die große Überraschung, nicht Achim Dörfer ist. Achim Dörfer ist im Urlaub und ich habe mich dafür entschieden, das Thema jetzt einfach noch mal kurz einzuschieben. Und deswegen haben wir quasi heute jemand Externen dabei. Und zwar ist das Jonathan Schramm von der Initiative Palant umbenennen. Ich sage hallo Jonathan.
Moin und vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe es eben schon gesagt, der Palant heißt Palant, hat aber mit der Person, nämlich mit Otto Palant, gar nicht so super viel zu tun. Vielleicht wollen wir erstmal klären, wer war denn Otto Palant?
Ja, das ging mir tatsächlich ähnlich, dass man sich im ersten Moment einfach das erstmal so als gegeben hinnimmt. Habe auch selber Jura studiert in Hamburg und bin dann mehr oder weniger über diesen Namen gestolpert und habe dann über die Initiative Palant umbenennen, die sich 2014, 2016 so in der Zeitspanne gegründet hat, dann tatsächlich erst erfahren, um wen es sich darum handelt. Otto Palant hat selber nie in einem größeren Kommentar, in einem Kurzkommentar veröffentlicht oder Stellen kommentiert. Er hat ein Vorwort geschrieben. Er war aber, und das ist sozusagen das, woran sich das Ganze auch aufhängt, Präsident des Reichsjustizprüfungsamtes, Mitglied der NSDAP und der Akademie für deutsches Recht während der NS-Zeit. Er war also innerhalb der Ausbildung, und das macht es quasi gerade so sensibel und so, ja, eigentlich so ungeheuerlich, dafür zuständig, alles so umzudrehen, dass es quasi zur NS-Ideologie passt. Das ging damit los, die Arisierung des Rechtswesens voranzutreiben, also sowohl in der Ausbildung als auch an den Universitäten zu schauen, dass nur noch vermeintlich arische Personen Juristinnen und Juristen werden können. Mhm. Jetzt habe ich das Ganze schon gegendert. Das ist sozusagen schon der zweite Punkt. Er war auch ganz maßgeblich daran beteiligt, Frauen aus dem juristischen Studium zu drängen, sie aus allen juristischen Positionen zu drängen. Und von ihm stammen auch so Kommentare wie, junge Juristen müssen lernen, Volksschädlinge zu bekämpfen und die Verbindung von Blut und Boden, von Rasse und Volkstum zu begreifen. Also eine Person, mit der man, würde man denken, eigentlich in unserer heutigen Zeit, mit unserem Rechtsverständnis nicht in Verbindung gebracht werden will, weder als jemand, der zwangsweise eine Fußnote in einer Fußnote ihn nennen muss, aber auch bei einem Verlag kann man sich das ja durchaus fragen. Aber das ist sozusagen der Hintergrund oder ein paar kleine Details zu ihm. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, hat er letztendlich keinen inhaltlichen Beitrag zu diesem Kommentar geleistet, völlig unabhängig oder völlig neben der Tatsache, dass er dieser Ideologie nicht nur nachhing oder ein Mitläufer war, sondern wirklich bewusst auch die juristische Ausbildungslandschaft während der NS-Zeit mitgestaltet hat.
Wobei natürlich die Frage ist, wieso gibt man so einem wichtigen Buch, das ja auch im heutigen Studium von angehenden Juristinnen eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, eben weil es der wichtigste Kurzkommentar zum BGB ist. Wieso benennt man den überhaupt nach so einer Persönlichkeit? Wie ist das überhaupt so gewachsen, dass es ja bis jetzt 2021 diesen Namen getragen hat?
Ja, also genau, also diese Namensnennung fügt sich letztendlich in eine größere historische Erfahrung ein. Dass nämlich systematisch während der NS-Zeit jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger aus dem öffentlichen Leben gedrängt wurden. Mhm. Und so war es letztendlich auch in der juristischen Kommentarliteratur. Das heißt, dieser Name ist nicht neu nach der NS-Zeit quasi überlegt worden, sondern ist quasi ein fortlaufende fortlaufender Name, der quasi historisch an die NS-Zeit direkt anschließt. Es ging darum, auch in der Juristerei quasi einen Namen zu finden, mit dem man diese strukturelle und ideologische Umdrehung verbindet. Also man suchte jemanden für diesen Kommentar, der die Ideologie gut verkörperte. Es gab vorher einen Mitkommentator, der damit vorgesehen war, der dann bei einem Autounfall verstarb, und dann machte man sich auf die Suche nach jemand anderem und kam dann auf den Präsidenten des Justizprüfungsamtes. Mhm. Und seit dem Jahr 1938 tatsächlich heißt dieser Kurzkommentar, der wichtigste zivilrechtliche Kurzkommentar, auch damals schon nach Otto Paland. Und vielleicht kommen wir da gleich noch darauf zu sprechen, wenn es jetzt darum geht, warum vielleicht nicht alles gut ist. Nur weil dieser Name jetzt weg ist, gab es nämlich den eigentlichen Begründer dieses Kommentars. Also der Name, der auch einen inhaltlichen Bezug gehabt hätte, weil er das Ganze begründet hat, weil er mitkommentiert hat. Und das ist Otto Liebmann. Und Otto Liebmann hat diese Idee des Kurzkommentars, also das, was heute Richterinnen und Richter und auch Studierende so am sogenannten Paland oder Liebmann, wie wir ihn gerne nennen, so mögen, nämlich diese kurze, kompakte Zusammenfassung zu den einzelnen Normen. Und das war quasi seine inhaltliche Idee. Das, was ihn nur letztendlich für ihn verhinderte, dass er noch heute bekannt ist, wie andere Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Otto Paland, über den wir jetzt eigentlich schon viel zu lange sprechen. Er war nämlich Jude. Also Otto Liebmann war Jude und musste deswegen seinen Verlag zwangsweise verkaufen. Und ist dadurch letztendlich auch aus der öffentlichen Wahrnehmung getilgt worden. Und das ist letztendlich das, was über diesem ganzen Thema schwebt. Wem wollen wir welchen Platz einräumen? Und es gibt nur eine begrenzte Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Mhm. Und das ist letztendlich die Frage, woran sich das Ganze hier Anstoß genommen hat oder die Diskussion aus unserer Sicht entzündet hat.
Du hast ganz am Anfang gesagt, diese Initiative, die gibt es ja nicht erst seit gestern, sondern schon seit einigen Jahren. Und diese Debatte um diese Benennung und ja nicht nur vom Paland, sondern eben auch vom Grundgesetzkommentar Mounts Düryk oder auch von der Gesetzessammlung Schönfelder, die ja auch im Zuge dessen jetzt umbenannt werden. Da gibt es ja mehrere Bücher, über die auch schon lange diskutiert wird. Ein Argument war dann häufig, im Zuge dessen, wenn man dieses Werk benutzt, jetzt bleiben wir mal beim BGB-Kommentar, dann kann man das quasi auch als Anlass nehmen, um sich mit der Nazi-Vergangenheit deutscher Juristen zu beschäftigen und dann quasi nochmal diese Geschichtsaufarbeitung, auch Rechtshistorik, nochmal mit in den Studiumsablauf mit aufzunehmen. Wie steht ihr denn zu diesen Kritikpunkten?
Also genau, also ich glaube, das ist das längste und auch am öftesten angebrachte Argument. Das Spannende ist, dass wir uns auf die Hälfte des Satzes wahrscheinlich beide einigen können, beziehungsweise vielleicht muss man heute sagen konnten, zwischen Beck Verlag und unserer Initiative, nämlich das Ziel des Ganzen. Also dass wir kritische, zeitgeschichtliche Reflexion über die Jurisprudenz, über rechtswissenschaftliches Arbeiten zulassen wollen. Also ein erinnerungspolitischer Wind, sozusagen, wie man das zugespitzt formulieren kann, dass wir den beide wollen, beziehungsweise der Beck Verlag auch wollte. So stellt es sich jetzt jedenfalls für uns dar. Ich glaube, das, wo immer nur darüber gestritten wurde, war quasi das Mittel dafür. Also es gehört ja heute auch zum gesellschaftlichen Konsens, dass wir keine Denkmäler für Nationalsozialisten pflegen, also keinen Rudolf-Hess-Platz haben, kein Automodell Himmler oder keine Hermann-Göring-Schule. Aber trotzdem, und das ist ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil, nicht nur in der Geschichte in der Schule, sondern auch grundsätzlich, pflegen wir eine aktive Erinnerungskultur, die auch uns daran erinnert, was früher war, wie sich Strukturen geändert haben, um vielleicht auch mit dem Hintergedanken zu verhindern, dass das heute nochmal passiert. Aber das machen wir halt nicht mit den Tätern. Also jedenfalls stellen wir sie nicht auf Denkmäler oder benennen Kommentare, die heute den Wind der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit und der Toleranz atmen sollen. Die setzen wir nicht vorne drauf. Und das, was jetzt, und da kommen wir jetzt vielleicht auch immer mehr zu dem in der letzten Woche unter dem Hashtag Paland umbenannt diskutierten dem Umbenennungsversuch des Beck Verlags, dass dieses Argument, was ganz stark gemacht wurde vom Beck Verlag, was man auch unter dem Titel Erinnern statt Vergessen quasi als Überschrift benutzen konnte, jetzt plötzlich keine Rolle mehr spielt bei der Umbenennung. Und das ist das, wo wir sagen, ja, es ist ein wichtiger Schritt, den wir auch auf jeden Fall begrüßen, von dem wir auch ehrlicherweise überrascht waren, dass er jetzt nach so langer Zeit, nach über 80 Auflagen noch passiert. Mhm. Und man muss auch positiv dem Beck Verlag auf jeden Fall zugutehalten, dass er da über einen langen Schatten gesprungen ist, wo er sich lange dagegen gesträubt hat und jetzt doch diesen Schritt gemacht hat. Und auf der anderen Seite wollen wir als Initiative auch nicht die Leistung derjenigen schmälern, die jetzt als neue Namensgeber im Raum stehen. Aber, und das ist sozusagen das große Aber, es führt dazu, dass diese Geschichte jetzt gar keinen Platz mehr hat. Und damit ergibt sich der Beck Verlag unserer Meinung nach in einen gewissen Widerspruch mit dem größten Argument, gerade unter dem Aspekt, wenn man sich überlegt, wie viele Juristinnen und Juristen, und dafür ist Otto Liebmann ein sehr gutes Beispiel, weil wahrscheinlich viele in diesem Podcast jetzt auch gerade seinen Namen zum ersten Mal hören, halt zu den vielen Jüdinnen und Juden gehört, die in Deutschland nicht mehr präsent sind. Sei das als bekannte Wissenschaftlerinnen oder auch Richter nach der NS-Zeit. Mhm. Also da gab es einen großen Cut und viele Positionen, wo Jüdinnen und Juden sonst gewesen wären, waren dann entweder mit völlig unvorbelasteten Personen, aber halt oftmals auch mit belasteten Personen nach der NS-Zeit besetzt worden. Und diese Erinnerung beizubehalten und zu sagen, hier ist etwas passiert, hier hat jemand einen Platz eingenommen, der eigentlich jemand anderem zusteht. Und jetzt steht plötzlich in Frage, ob überhaupt noch diese Erinnerungskultur Ziel des Beck Verlags ist. Jedenfalls zeigt es jetzt sich nicht im Namen.
Du hast aber auch gesagt, die Menschen, die jetzt stattdessen vorne auf dem Cover stehen. Schauen wir uns doch mal an, wer das denn tatsächlich ist. Im November 2021 soll das ganze Ding dann umbenannt werden und zum Beispiel der ehemalige Palland wird zum Dr. Christian Grüneberg, dem Richter am Bundesgerichtshof zum Beispiel. Wir haben ja auch noch den Grundgesetzkommentar Mons Dürig, der wird in Zukunft Dürig Herzog Scholz heißen und die Gesetzessammlung Schönfelder, die wird nach dem Herausgeber und Vorsitzenden der Ständigen Deputation des Deutschen Juristentages, Professor Dr. Matthias Habersack, benannt. Sind das denn Namen, bei denen ihr sagen könnt, ja, hätten wir jetzt vielleicht nicht ausgewählt, aber ist trotzdem irgendwie vertretbar? Mir fällt zum Beispiel auf, es ist keine Frau dabei, als gäbe es keine guten Juristinnen. Ist das auch Teil der Debatte?
Genau, also wir haben uns relativ schnell am Dienstag sozusagen zusammengesetzt. Wie gesagt, kam für uns auch überraschend. Und darüber gesprochen und allgemein war das Gefühl auf der einen Seite sehr viel Begrüßung und sehr viel Erstaunen auch darüber, dass es jetzt tatsächlich noch dazu gekommen ist, mhm. aber auch wirklich die Frage, wie es sozusagen zu dieser Entscheidung konkret gekommen ist, gerade weil wir uns eigentlich immer gewünscht hätten, dass es quasi eine Kehrtwende des Beck Verlags auch dahin gibt, dass man sich quasi an die Spitze einer Bewegung setzt, die auch das Wer sozusagen der juristischen Wissenschaft oder auch der Rechtspraxis betrachtet und kann vielleicht sogar so eine ganz spannende Parallele ziehen zu einem jetzt ja aktuell unter anderem von Professor Payande und auch von einem Kollegen von der Epps Law School erschienenen Essay unter der Überschrift mehr Vielfalt im Jurastudium, wo es quasi gerade um diese Frage geht, nicht nur, was machen wir im Recht, sondern auch, wer macht das Ganze. Mhm. Und das ist natürlich, findet auch seinen Niederschlag in der juristischen Literatur und in den Herausgebern. Und dadurch, wenn man diesen Weg wählt, jetzt einen aktuellen Herausgeber zu nehmen, dann stellen sich natürlich auch Fragen der Diversität und natürlich auch die Frage, warum es offensichtlich keine Juristin gibt, die auf so einem Kommentar stehen könnte. Mhm. Das war auf jeden Fall auch ein Punkt, wo wir uns einfach drüber gewundert hatten. Also, dass man es jetzt nicht zum Anlass nimmt, hier dieses ganze Thema Diversität, aber auch wirklich diese Frage, wer sind die Handelnden im juristischen Markt, sich nochmal genauer anschaut. Und gerade da, finde ich, ist zwischen diesem grundsätzlichen Diversitätsthema, wenn wir über heutige Juristinnen und Juristen sprechen, also darüber sprechen, wie sind Herausgeberschaften von Zeitungen besetzt, wie sind die obersten Bundesgerichte besetzt. Also da gibt es ja viele Diskussionen darüber, auch darüber, wie viele Professorinnen haben wir an Hochschulen. dann ist das, glaube ich, eine Frage, wo wir insgesamt uns als Rechtswissenschaft und Rechtspraxis noch mehr fragen können, wie wichtig sind eigentlich diejenigen, die das Recht machen? Und ist das wirklich so unabhängig davon, wer es macht? Und das jedenfalls so nach meinem Gefühl, und da sind wir jetzt auch gerade auf dem Weg als Initiative, uns zu überlegen, welches neue Leitbild wir uns da quasi geben wollen. Und da ist auf jeden Fall ein Aspekt auch zu sagen, wenn wir diese Bedeutung der Handelnden so betonen oder so sehen, dass das so einen großen Effekt hat und die Geschichte lehrt uns ja, dass es das hat, dann wäre es unserer Meinung nach nicht nur konsequent zu sagen, wir schaffen eine Diversität bei Namensnennungen oder bei Herausgebern. Also mit Herausgeberinnen und Herausgebern könnte man ja mal anfangen. Also solange es da keine gibt, stellt sich natürlich diese Frage der Namensgebung auch nicht, wenn man da jemanden aus dem Kreis der Herausgeberinnen nimmt. Aber dann wäre es für uns auch konsequent zu sagen, wir schauen uns das auch nochmal historisch an. Und fallen mir Leute wie Fritz Bauer ein, der irgendwie sehr gezeigt hat, wie sehr es darauf ankommt, wer handelt und nicht nur, was im Gesetzbuch steht. Da fallen mir die Bundestagsabgeordneten ein, die als einer der wenigen Frauen damals im Parlamentarischen Rat mitverhandelt haben, dass Artikel 3 ins Grundgesetz kommt. Also da gibt es auch viele im juristischen Kontext, die quasi gezeigt haben, dass die Person, die es macht, einen Unterschied macht. Und ich finde, da passen diese beiden Themen eigentlich ganz gut zusammen, sowohl zu betonen, welche Menschen haben in der Vergangenheit einen Unterschied gemacht und gleichzeitig zu sagen, wer macht heute einen Unterschied, nämlich dadurch, dass er Ausdruck von Vielfalt ist. Aber da ist wahrscheinlich in der zweiteren nachgelagerten Frage, wenn man wirklich Herausgeberinnen, aktuelle Herausgeberinnen nehmen will, wahrscheinlich auch erstmal die Frage, was strukturell drin zu ändern, damit die Möglichkeit überhaupt besteht, dass da eine Frau aus dem Kreis der Herausgeberinnen in Frage kommt. Aber ich finde, die beiden Diskussionen schließen sich wegen der eben gesagten Argumentation gar nicht unbedingt aus.
Und dazu muss man ja auch sagen, das Ganze führt sich ja dann auch im Buch weiter. Ich habe jetzt mal gerade noch mal nachgeschaut. Im Grundgesetzkommentar von noch Mounts Dürig sind es 3 Frauen, die daran mitkommentiert haben. Im Dreierkommentar sind es sogar nur 2. Also auch dort gibt es sicherlich noch ein bisschen Nachholbedarf, auch wenn das jetzt vielleicht für unsere heutige Folge ein bisschen zu weit führt. Deswegen ganz am Schluss möchte ich von dir noch wissen, Parlant umbenennen heißt eure Initiative, das habt ihr jetzt erreicht, das Werk wird umbenannt. Was ist denn jetzt der nächste Schritt? Gibt es denn neben dem Beck Verlag noch andere Verlage, die genau solche Klopper noch in den Reihen haben und die jetzt umbenannt werden sollten? Oder was ist jetzt euer nächstes Ziel?
Genau, also letztendlich gab es 2 Reaktionen innerhalb der Initiative auf die Umbenennung. Der eine Punkt war den, über den wir jetzt relativ lange gesprochen haben, so wen nimmt man stattdessen vorne auf den Buchtitel? Und da war sehr große Enttäuschung darüber da, dass man diese Chance vertan hat, jemanden zu nehmen, der der sonst in Vergessenheit geraten wird oder schon in Vergessenheit geraten ist, im Gegensatz zu einflussreichen NS-Juristen. Deswegen hier auch nochmal Otto Liebmann. Gerne merken als an alle Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer und mal nachschauen, wer das ist, weil es nämlich wahrscheinlich sehr viele gibt, von denen Sie und ihr das wisst, die es vielleicht gar nicht so sehr verdienen, wie es ein Otto Liebmann verdienen würde.
Und die andere Seite. Werde ich auch nochmal im Artikel verlinken. Da kann man sich dann direkt nochmal informieren.
Genau, sehr gerne. Und der zweite Aspekt war dann tatsächlich, dass wir so ein bisschen den Eindruck hatten, dass man jetzt hier versucht, dieses Kapitel so ein bisschen zuzumachen mit 3 Umbenennungen. Also es gibt eine ganze Reihe an weiteren Namensgebern, wenn man jetzt mal diese Debatte um die Herausgeberschaft sich nicht anschauen will, sondern wirklich nur die quasi Personen, die auf Denkmal gehoben werden, mit fragwürdiger Vergangenheit, gerade wenn man sich überlegt, dass es in der Juristerei auch nur eine begrenzte Anzahl an Kommentaren gibt. Das heißt, wenn man die jetzt nach einem ehemaligen Juristen benennt, dann ist das im Zweifel ein Kommentar weniger, der von jemandem den Namen bekommt und dadurch auch eine größere öffentliche Aufmerksamkeit, der es verdient. Also Nipperdai ist da eine Frage, das ist ein arbeitsrechtlicher Kommentar, wo man sich auch mal natürlich mehr jetzt wieder täterbezogen, aber natürlich auch mal anschauen kann. Also der hat zum Beispiel mit Reinhard Freisler zusammen das Führerprinzip auch im Arbeitsrecht verankert. Mhm. Also da gibt es einige Namen, wo wir sagen, Blümich, Hefermehl, Hartmann, Grusching. Also da kann man eine lange Liste aufzählen, wo quasi jetzt auch nicht wirklich systematisch mal gesagt wurde, so jetzt machen wir damit Schluss. Sondern das ist, glaube ich, so der zweite Aspekt, wo wir sagen, das wirkt alles nicht so in sich authentisch und wirklich entsprechend diesem Zitat, wir wollen jetzt wirklich ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen, weil es halt gerade daran fehlt zu sagen, wir holen die quasi wieder hoch, die wegen antisemitischen Handlungen in der Vergangenheit ihren Platz in der Geschichte verloren haben. Und stattdessen heißen halt viele Kommentare weiterhin nach Personen, die quasi von diesem Antisemitismus der Vergangenheit auch profitiert haben. Also das ist natürlich irgendwie verständlich. Im Verlag bis zum bestimmten Punkt steht man auch in seiner Geschichte und muss quasi, ist da auch nicht ahistorisch. Also den Verlag gibt es auch länger als 1945. Aber trotzdem wäre es unserer Meinung nach gut möglich, einfach eine wirklich komplette Kehrtwende zu machen. Einfach zu sagen, so jetzt gehen wir einfach mal diesen Punkt an, dass Wissenschaft und Verlag und Juristerei insgesamt nicht wie gesagt, eine ahistorische Wissenschaft ist, die irgendwie einfach nur heute stattfindet, sondern halt eine Geschichte hat, um dann auch aus der Vergangenheit zu lernen. Und diese authentische Aufarbeitung fehlt uns sowohl, weil es einfach noch NS-Juristen gibt, die Kommentare benennen, als auch, wie gesagt, dadurch, dass man diese Historie, die ein Verlag, die eine Wissenschaft, die die Rechtspraxis hat, durch Personen betont, die als Stolpersteine dienen, aber halt die Betroffenen, die Opfer in den Vordergrund stellen und nicht, wie die Argumentation des Beck-Verlags ganz lange war, die Täter in den Vordergrund stellen.
Seit Jahrzehnten arbeiten JuristInnen mit Kommentaren und Gesetzessammlungen, die nach NS-Juristen benannt wurden. Drei dieser Werke wurden jetzt vom Beck Verlag umbenannt. Im November 2021 ist es soweit. Warum die Debatte damit noch nicht beendet ist und warum es so wichtig ist, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen, das habe ich mit Jonathan Schramm von der Initiative Palant umbenennen besprochen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne und wir bleiben dabei, erinnern statt vergessen. Vielen Dank für die Einladung und ja, ganz vielen Dank auch fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Das war's für heute. Nächste Woche geht's dann wieder weiter mit Achim Dörfer am Start. Dann sprechen wir nämlich darüber, dass nur sehr wenige Gerichtsurteile überhaupt veröffentlicht werden. Und wir fragen uns, ist das gerecht und ist es nicht wichtig, dass mehr Gerichtsentscheidungen veröffentlicht werden und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden? Das dann nächstes Mal. Ich sag Tschüss für heute. Ciao.
Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.